ARD.
Die Frage war ja, sollten wir es lieber meiden? Wenn es möglich ist, dann ist es besser, denke ich, wenn man sich auf eine Aufgabe konzentrieren und fokussieren kann. Wenn es nicht möglich ist, dann ist es auch, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man sich vor Augen hält, dass die Schwierigkeiten, die ich empfinde dabei, die sind einfach völlig normal und ich kann dafür nicht. Es ist auch nicht meine geminderte Leistungsfähigkeit, die dann dazu führt, dass ich damit nicht zurechtkomme. Das geht allen Personen so und ich muss in der Situation jetzt damit umgehen, dass ich entweder das eine nach dem anderen mache oder auch ein bisschen die Dinge ein bisschen länger brauchen und ein bisschen fehlerhafter sind.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
E-Mails schreiben, dabei eine Sprachnachricht abhören, nebenbei noch kurz aufs Handy schauen. Viele von uns würden sagen, kein Problem, das kann ich. Multitasking gehört längst zum Alltag, im Job, in der Schule, selbst in der Freizeit. Aber funktioniert unser Gehirn wirklich so, wie wir glauben? Die psychologische Forschung zeichnet ein deutlich anderes Bild. Sie zeigt, wer mehrere Dinge gleichzeitig erledigt, wird oft langsamer, macht mehr Fehler und merkt das nicht einmal. Thema heute in den Wissenswerten. Mein Name ist Jessica Wiener und mein Gast ist der Psychologe Professor Dr. Thorsten Schubert von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Er forscht seit vielen Jahren, wie unser Gehirn mit konkurrierenden Aufgaben umgeht und warum Multitasking weniger eine Fähigkeit ist als eine Illusion. Herr Schubert, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr.
Herr Schubert, bevor wir tiefer einsteigen, würde ich gern kurz klären, wovon wir eigentlich sprechen, wenn wir Multitasking sagen. Im Alltag meinen wir damit ganz Unterschiedliches. Beim Arbeiten ständig zwischen Mails, Chats und Dokumenten wechseln, kochen und dabei Nachrichten hören, mit meinem Kind sprechen und vielleicht gleichzeitig noch aufs Smartphone gucken. Würden Sie sagen, das ist das, was wir landläufig unter Multitasking verstehen?
Ja, das ist schon Multitasking. Also für uns in der Psychologie bedeutet eigentlich Multitasking, dass man zwei Aufgaben gleichzeitig macht, die aber auch mit unterschiedlichen Zielen verbunden sind, wobei wir bei den einzelnen Aufgaben jeweils Informationen wahrnehmen und Entscheidungen treffen und dann etwas ausführen, also Handlungen ausführen und das gleichzeitig. Es gibt aber auch die Annahme in der Psychologie, dass natürlich auch das kurzzeitige Nacheinander-Ausführen von Aufgaben ebenfalls Multitasking ist. Das ist auch völlig verständlich, weil wenn wir mit einer Aufgabe beschäftigt sind und kurzzeitig danach mit einer anderen Aufgabe, dann ist die andere Aufgabe natürlich immer noch irgendwie im Gedächtnis und stört auch, sodass also Multitasking das gleichzeitige Bearbeiten von Aufgaben ist und auch natürlich das sehr kurzfristige Hintereinander ausführen von verschiedenen Aufgaben.
Wenn Sie jetzt als Forscher draufschauen, was davon ist tatsächlich dann gleichzeitiges Arbeiten und was passiert im Gehirn?
Tja, das ist genau die Sache, die Sie schon am Anfang erwähnten. Bei verschiedenen Dingen ist es uns eigentlich relativ einfach möglich, zwei verschiedene Dinge gleichzeitig zu machen. Zum Beispiel können wir gleichzeitig hören und sehen. Ja, wir können auch gleichzeitig spazieren gehen und einen Podcast hören. Das würde auch gehen. Aber für uns in der Psychologie ist es so, dass da verschiedene Prozesse, die können nicht wirklich gleichzeitig ablaufen. Und das ist genau der Punkt, wo unser Gehirn das Multitasking nicht mehr kann. Und das sind insbesondere die Entscheidungen, die wir treffen müssen. Wenn wir zum Beispiel beim Spazieren gehen überlegen müssten, gehen wir jetzt nach rechts oder gehen wir nach links oder gehen wir geradeaus oder beim Podcast hören, kommt so eine interessante Stelle, wo der oder die Erzählende doch irgendwie was erzählt, was wir irgendwie einspeichern wollen, was wir uns besonders merken wollen und Entscheidungen treffen müssen. Und diese beiden Entscheidungen, die können wir nicht gleichzeitig treffen. Da kann unser Gehirn das nicht gleichzeitig machen, es muss es nacheinander machen. Es wechselt dann sozusagen zwischen diesen beiden Entscheidungen hin und her. Wobei eben, wie gesagt, das Sehen und Hören oder auch das Laufen natürlich gleichzeitig passieren kann. Ja.
Sie sprechen ja auch in Ihrer Forschung von Task-Switching statt eben echten Multitasking. Was genau ist der Unterschied?
Also eigentlich ist es so, dass eben verschiedene Dinge da gleichzeitig ablaufen, aber dann bei den entscheidenden Prozessen, die wir nicht gleichzeitig machen können, also die Entscheidungsprozesse in den beiden Aufgaben, da müssen wir hin und her schalten. Wir müssen erstmal bei der einen Handlung, also beim Spazierengehen, gehe ich jetzt nach rechts oder gehe ich nach links, das müssen wir erstmal verarbeiten, um dann in dieser Zeit mit der anderen Entscheidung ein bisschen zu warten. Ja, was merke ich mir jetzt von dem Podcast? Ist das so wichtig oder ist es gar nicht so wichtig? Das muss ich aufschieben. Und da wechsle ich dann zwischen diesen beiden Aufgaben hin und her kurzfristig. Das ist wie bei einem Computer, bei einem Zentralprozessor. Wenn ich da einen Prozessor habe, muss der auch warten mit bestimmten Aufgaben in der einen Aufgabe oder in der anderen Aufgabe, je nachdem, womit er sich gerade beschäftigt. Und so ist es auch bei unserem Multitasking. An den entscheidenden Stellen, diese Entscheidungsprozesse, die können wir nicht gleichzeitig in zwei verschiedenen Aufgaben machen. Und das ist das, was das Multitasking so schwierig macht.
In Ihrer Forschung arbeiten Sie oft mit sehr einfachen Aufgaben, wenn Sie das untersuchen. Sehen hier, hören dort, reagieren da. Viele denken dann vielleicht, ja, was hat denn das mit meinem hochkomplexen Alltag zu tun? Warum untersucht man Multitasking mit so reduzierten Tests? Was lernt man darüber oder daraus, aus eben über unseren hochkomplexen Alltag?
Mit diesen sehr einfachen Aufgaben wollen wir eigentlich die Leistungsfähigkeit des Gehirns testen, austesten. Wir wollen einfach das Gehirn an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit bringen. Es gibt viele hochrelevante auch Sicherheitssituationen. Denken Sie an das Autofahren und das Telefonieren oder denken Sie an den Fluglotsen zum Beispiel. Das sind Extrembeispiele, aber die treffen wir auch eigentlich permanent im Alltag, wo wir auch eigentlich sehr präzise Entscheidungen treffen müssen. Und da wollen wir das Gehirn an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit bringen, um genau zu testen, geht es oder geht es nicht. Und es gibt auch in der Psychologie die Idee, dass das Gehirn da multitaskingfähig ist. Aber die Untersuchungen haben eben gezeigt, dass es doch an den entscheidenden Stellen nicht geht. Mhm. Auch wenn man das sehr stark trainiert und übt und das geht einfach nicht. Und da müssen wir das mit den ganz einfachen Aufgaben trainieren. Denn wenn die nicht gehen, dann ist es mit den schwierigen Aufgaben erst recht nicht gut möglich.
Okay, also eigentlich wollten Sie trainieren und ganz, ganz schwierige Sachen machen. Und dann haben Sie schon gemerkt, nee, da gibt es aber Grenzen. Also wir müssen erstmal einen Schritt zurückgehen.
Ja.
Und gucken, wo es dann aufhört zu gehen sozusagen.
Ja, ja.
Ja, ein zentrales Ergebnis Ihrer Arbeit ist ja auch, selbst wenn Menschen Multitasking intensiv üben, dass da eben Grenzen vorhanden sind. Wie haben Sie denn Ihre Probanden da üben lassen?
Also wir haben zwei sehr einfache Aufgaben üben lassen. Also die sollten auch die Größe eines Kreises anzeigen, mit der rechten Hand zum Beispiel. Und dann sollten sie noch gleichzeitig die Höhe eines Tones einschätzen. Und auf die Töne sollten sie unterschiedliche Reaktionen machen, sodass im Grunde genommen die beiden Aufgaben sich nicht störten bezüglich der Information, die aufgenommen wird. Wir können sehen und wir können hören und wir können auch mit der Hand etwas anzeigen. Die Hand wurde benutzt, um den Kreis anzuzeigen und es wurde eine Aussage gewünscht, wie hoch ist der Ton. Und das haben die Personen dann wirklich 8 bis 12 Tage lang sehr intensiv trainiert, einzeln die Aufgaben zu machen und zusammen die Aufgaben zu machen. Und nach den 8 bis 12 Tagen, die werden da auch richtig motiviert mit Belohnungen, mit Incentives, dass sie das so gut wie möglich machen, dann ist das tatsächlich so, dass die nach extrem intensiver Übung sogar dazu kommen, dass sie die Aufgaben, wenn sie die gemeinsam machen, fast so gut und teilweise genauso gut machen, als wenn sie die alleine machen würden. Mhm. Ja, also das weist darauf hin, dass schon viele Dinge da gleichzeitig ablaufen können. Und wenn wir dann aber nach dem Training, nachdem sie das geschafft haben, eine der beiden Aufgaben minimal verändert hatten, zum Beispiel die Größe des Kreises verändert hatten oder die Tonhöhe etwas verändert hatten, dann bricht das Ganze wieder zusammen. Man kann das nicht mehr machen. Wir nennen das Nearly Perfect Time Sharing, wenn Sie das fast gleichzeitig machen können. Das bricht zusammen und dann entstehen wieder sehr viel mehr Zeiten bei den Aufgaben und auch gleichzeitig viel mehr Fehler, wenn Sie die Aufgaben gleichzeitig machen müssen, nachdem wir diese kleinen Änderungen eingeführt haben. Das heißt im Grunde genommen, dass die Aufgaben nicht wirklich vollständig gleichzeitig laufen, parallel ablaufen, sondern eben so, wie ich das sagte, diese Entscheidungsprozesse werden dann nacheinander gemacht. Und das Gehirn schafft es schon, die so ineinander zu verschachteln, dass diese Entscheidungsprozesse sich nicht gleichzeitig stören bei den beiden Aufgaben. Das Gehirn timet die beiden Entscheidungsprozesse so, dass sie nacheinander ablaufen, ohne dass wir das bemerken in der Gesamtzeit. Ja. Mhm.
Sie haben auch gezeigt, dass da nicht nur mehr Hirnaktivität passiert währenddessen, sondern dass es auch eine veränderte Zusammenarbeit zwischen den Hirnregionen gibt?
Ja, das ist tatsächlich so, dass wir auch zeigen können, dass das bei dem Multitasking, wenn wir zwei Aufgaben gleichzeitig machen, nicht nur dazu kommt, dass wir erhöhte Zeiten haben oder auch erhöhte Fehlerraten haben, wenn die beiden Aufgaben gleichzeitig machen, sondern da werden auch tatsächlich zusätzliche Hirnregionen hinzugeschalten. Die sitzen bei uns im vorderen Teil des Gehirns, im sogenannten frontalen Kortex oder im präfrontalen Kortex, und die werden tatsächlich hinzugeschalten. Die finden wir so nicht, wenn Personen eine Aufgabe machen müssen, und die werden hinzugeschalten, wenn die zwei Aufgaben gleichzeitig machen. Und wenn das gleichzeitig passiert, ist es auch so, dass diese Hirnregion mit Regionen in den hinteren Bereichen des Gehirns, da wo wir sehen, da wo wir hören, enger miteinander kommunizieren. Also um dann sozusagen diesen Fokus auf die eine Aufgabe und auf die andere Aufgabe besser umsetzen zu können.
Und ist das jetzt gut für meinen Kopf oder nicht?
Tja, also Menschen gehen unterschiedlich damit um. Wir können feststellen, dass es verschiedene Arten auch von Personen gibt. Es gibt Personen, die mögen das nicht, die versuchen die Aufgaben tatsächlich nacheinander zu machen. Es gibt aber auch Personen, die neigen dazu, zu präferieren, das gleichzeitig zu machen. Und es gibt auch Personen, die einfach sich sozusagen der Anforderung hingeben, sozusagen. Wenn wir im Büro sitzen, wir gerade zusammen im Studio sitzen, jetzt kommt natürlich niemand rein, aber Sie haben Situationen sehr häufig, wo Sie während der Arbeit gestört werden und dann die Situation annehmen. So, und da ist es halt einfach eine Frage auch der Dauer dieses geforderten Multitaskings. Generell ist es tatsächlich so, dass es schon Untersuchungen gibt, die zeigen, dass je mehr wir unser Gehirn fordern und je mehr wir unser Gehirn in fordernde Situationen bringen, desto mehr trainieren wir das auch. Das ist schon so. Wir können auch Multitasking trainieren bis zu bestimmten Grenzen. Wir können Routinen bilden im Gehirn. Die können dann besser auch genutzt werden in bestimmten Situationen. Aber wenn dann sozusagen die Situation permanent in die Überforderung kommt und diese Überforderung auch negativ durch die Person wahrgenommen wird, dann führt es auch zu erhöhten Stresserleben, auch zu einem erhöhten, wir nennen das Mental Workload, ja, also so eine Art Belastung durch die mentale Arbeit. Das wird dann auch negativ erlebt und führt auch zu erhöhten Stressempfinden und hat dann auch seine negativen Konsequenzen. Aber in bestimmten Grenzen kann man dadurch auch das Gehirn trainieren und üben. Ja. Gibt auch Untersuchungen mit Spezialberufen, Simultandolmetscher, die scheinen da zum Beispiel doch über die Zeit ihres Berufslebens damit gut umgehen zu können, haben auch nach ihrer beruflichen Tätigkeit dann tatsächlich sogar doch eine verbesserte kognitive Leistungsfähigkeit als andere Personen, nicht als alle anderen, aber die können davon schon profitieren. Wir wissen das auch von den sogenannten bilingualen Personen, die mit zwischen zwei Sprachen hin und her schalten müssen, die können dadurch auch gewinnen. Ja, also an Leistungsfähigkeit.
Wir sprechen heute darüber, wie unser Gehirn damit umgeht, wenn mehrere Aufgaben gleichzeitig an uns ziehen und warum das, was wir Multitasking nennen, oft mehr kostet, als wir vielleicht denken. Zu Gast ist der Psychologe Professor Dr. Thorsten Schubert von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Er erforscht seit vielen Jahren, wie Aufmerksamkeit im Gehirn gesteuert wird, was beim ständigen Umschalten passiert und warum unser Gefühl von Effizienz vielleicht trügt. Mein Name ist Jessica Wiener und Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Ich will hier mal eine Brücke zu denen schlagen, denen konzentriertes Arbeiten prinzipiell im Grunde vielleicht etwas schwieriger fällt. Menschen, deren Gehirne quasi im Dauerzustand unkontrolliert zwischen Reizen umschalten. Menschen mit ADHS, ich habe da selbst Bezug zu. Bei ADHS gilt genau das schwierige Steuern von Aufmerksamkeit ja als Kernsymptom. Würden Sie sagen, Menschen mit ADHS sind gewissermaßen ein Extrembeispiel dessen, was beim Multitasking generell passiert, nur eben unfreiwillig?
Ein Extrembeispiel. Also Menschen mit ADHS haben das gleiche Problem wie wir alle, dass sie die Entscheidung nicht gleichzeitig treffen können. Da sind sie nicht anders konstruiert als andere Personen, auf jeden Fall. Was bei Personen mit ADHS zu finden ist, ist natürlich, dass sie insbesondere dann, wenn mehrere Reize auf sie zur gleichen Zeit einströmen und Reize, die auch zum zum Beispiel mit Aufgaben verbunden sind, die Aufforderungscharakter haben im beruflichen Kontext, sozusagen mit der einen Aufgabe sich beschäftigen und dann kommt ein Kollege rein und möchte etwas anderes, dass sie genau in dieser Situation, da haben sie größere Probleme als andere Menschen, diese Reize dann zu ordnen und zu sortieren und dann auch die zwischen den Aufgaben hin und her zu schalten. Da gibt es tatsächlich Befunde dazu und das ist schon tatsächlich so, ja.
Viele Betroffene beschreiben ihren Kopf ja als zu voll und gleichzeitig fällt es ihnen schwer, eine Aufgabe zu Ende zu bringen manchmal. Für Nicht-Betroffene wirkt das oft widersprüchlich. Mit Ihrer Forschungserfahrung, ist das überhaupt ein Widerspruch?
Ja, das ist schon eine Konsequenz, dass die Aufmerksamkeit nicht so gut fokussiert werden kann auf selektiv auf bestimmte Informationen, die für uns jetzt primär wichtig sind. Demzufolge strömen mehrere permanent auf uns, ja, mehrere Informationen gleichzeitig ein. Und da ist es notwendig, diese Aufmerksamkeit selektiv auf die Dinge zu richten, die uns auch für diese aktuelle Aufgabe wichtig und zentral sind. Insofern ist das kein Widerspruch, wenn diese Diagnose da ist, ADHS, dann ist eben genau das Problem.
Ich stelle mir das gerade so ein bisschen bildlich vor, als jede Aufgabe oder jeder Reiz, den ich habe, habe ich einen Ball in der Hand. Und wenn ich einfach 20 Bälle in der Hand habe, komme ich halt nicht durch diese Tür durch, um diese Aufgabe zu erfüllen. Und wenn ich vielleicht nur 2 in der Hand habe, geht's halt schon.
Genau. Und dafür ist es halt notwendig, diese beiden Bälle oder diese 20 Bälle, wie viel sagten Sie?
Sowas in der Richtung.
Sowas in der Richtung, auf die zunächst erstmal diese zu reduzieren, aber auch bei den 2 Bällen ist es notwendig, dass die Personen die in der Reihenfolge koordinieren, sagen, was mache ich als erstes, was mache ich als zweites, und das fällt den Personen schon etwas schwerer, auch weil sie am Anfang die Aufmerksamkeit nicht so gut fokussieren können auf die Dinge, die jetzt anstehen.
Meinen Sie, Ihre Forschung zum Multitasking, die könnte vielleicht sogar helfen, ADHS besser zu verstehen, und andersrum Forschung aus dem ADHS-Bereich, ob die bei ihrem Multitasking-Vorhaben was beitragen kann?
Also wir beschäftigen uns nicht primär mit ADHS, wir beschäftigen uns mit den Phänomenen der Aufmerksamkeit. Dieses Multitasking ist für uns ein Unterthema im Bereich Aufmerksamkeit, wie wir unsere Aufmerksamkeit konzentrieren können, fokussieren können, und da sind diese Informationen an solchen Personengruppen sehr wichtig, nicht nur bei ADHS-Personen, auch ältere Personen, jüngere Personen, auch Personen, die spezielle Fertigkeiten haben, wie wir das schon gesagt hatten mit Simultandolmetscher, Dolmetscherinnen. Auch von diesen Untersuchungen lernen wir, wie das Gehirn es macht, wo das Gehirn die größten Schwierigkeiten hat und wie das Gehirn damit dann umgeht und was wir sozusagen da auch machen können, damit das Gehirn es besser machen kann oder die Person es besser machen kann.
Mich würde noch interessieren, der Fokus, geht es jetzt eigentlich darum, herauszufinden, wie ich den Menschen das an die Hand geben kann, dass sie noch mehr leisten können oder dass sie das leisten können und es ihnen trotzdem gut geht?
Also eigentlich ist es ein sowohl als auch. Es geht zunächst erstmal darum, zu verstehen, was sind die Grenzen des Multitaskings, und wir machen das aus einer, ja, ich würde das auch schon gerne so sagen, aus einer Grundlagenperspektive. Wir wollen wissen, was im Gehirn geht oder was nicht geht, und wenn es nicht geht, dann müssen wir das annehmen und akzeptieren und dann Ableitungen treffen für die Personen, wie geht man damit am besten um. Und wir stehen alle permanent vor der Herausforderung, Multitasking zu machen, sei es im Beruf, sei es auch im Privatleben, sei es auch in unserer Freizeit, permanent machen wir das ja. Und insofern ist das da auch eine Sache, die auch allen möglichen Lebensumständen sicherlich gut ist zu wissen und auch gut ist zu wissen, wie man damit am besten umgeht. Und wenn da Personen das besonders für ihre Zwecke nutzen und Ableitungen treffen, wie können wir zum Beispiel das Gehirn noch weiter trainieren und noch weiter optimieren, dann ist das auch okay. Dann ist das auch eine Perspektive, die auch aus unserer Forschung willkommen ist, der wir uns nicht verstellen, aber die ist jetzt nicht das primäre Ziel, die Menschen zu optimieren, sondern einfach ist das eine Erkenntnis, die aus unseren Forschungen zum Verständnis des Gehirns einfach nicht abfällt, sondern die damit einfach verbunden ist.
Ich will noch einen Blick auf unseren Alltag werfen, der sich ja in den letzten, schon ein paar Dekaden ziemlich verändert hat. Ich rede natürlich von der Digitalisierung. Ja. Jeder hat ein Handy in der Hand oder in der Tasche oder jedenfalls griffbereit. Das war ja auch in meiner Jugend tatsächlich noch nicht so. Jetzt frage ich mich, glauben Sie oder sagen Sie, dass die Digitalisierung verändert hat, wie unser Gehirn mit Ablenkung umgeht oder einfach nur mit der Menge der Ablenkung?
Also, das ist eine sehr gute Frage.
Das nehmen Sie mal mit in die Forschung. Ja.
Sehr schön. Wie wir mit der Menge der abzulenkenden Informationen umgehen oder mit den verschiedenen Aufgaben. Also, wie gesagt, ich glaube, es ist ein sowohl als auch. Mhm. Wir stellen fest, es gibt auch den Begriff für uns in der Psychologie, den Begriff des Media-Multitaskers. Personen, die dazu neigen, mehrere Medien gleichzeitig zu benutzen. Wenn wir da in uns gehen, da haben wir ständig Erinnerungen, dass wir das machen, gleichzeitig am Computer sitzen und gleichzeitig dann vielleicht mit dem Handy oder ein anderes Medium nutzen, telefonieren im beruflichen Kontext. Zwei Medien gleichzeitig zu nutzen. Und das hat sich sicherlich aufgrund der digitalen Medien auf jeden Fall sehr verstärkt. Und da gibt es auch tatsächlich solche neuen Begriffe sozusagen des Media-Multitaskers. Personen, die sich eben darin unterscheiden, wie viele Medien sie über den Tag gleichzeitig benutzen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall so, dass da es auch zunimmt, diese Tendenz, mehrere Dinge gleichzeitig zu nutzen. Es gibt aber auch natürlich die Gegentendenz, dass Personen dann eben doch merken, dass es nicht so gut für ihr Wellbeing zum Beispiel ist oder auch für ihre Leistung, dass sie dann da doch die Dinge nacheinander machen. Also es ist beides auf jeden Fall zu finden. Und dann gibt es auch noch das Phänomen, was wir auch alle sicherlich schon bemerkt haben, gerade mit den Social Medias. Das ist ja auch eine Situation, wo Personen zwischen Informationen permanent hin und her schalten. Wenn also wir diese TikTok-Videos zum Beispiel uns vor Augen halten, da haben wir den Begriff des Brainrots sozusagen, den gibt es dort, der damit im Zusammenhang ist, wenn Personen permanent zwischen diesen kurzen Filmen hin und her schalten. Ja, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Das hat auch einen kleinen belohnenden Aspekt. Und deswegen kommt man da auch nicht raus aus so einer Schleife.
Aber Brain Rot im Endeffekt, also eigentlich ist es nicht so dolle fürs Gehirn.
Nee, eben nicht. Also genau, das ist, Sie fragten ja nach den Konsequenzen und wie sich das entwickelt hat. Diese Phänomene bemerken wir im ganz normalen Verhalten von Personen. Wir können das auch nicht verteufeln und nicht, das ist einfach so. Es hat positive und negative Aspekte. Die positiven Aspekte sind, wir haben mehr Informationen zur Verfügung, wir können mehr Informationen nutzen. Für einige von uns ist das sicherlich auch sehr gut nutzbar. Für andere führt es in Situationen, wo es doch zu einer gewissen Erschöpfung führt. Und das Brainrot ist auch so schon gestaltet, dass wir da kaum rauskommen, ja? Weil das einen kleinen belohnenden Aspekt hat. Ein interessantes Filmchen nach dem anderen und das dopaminerge System reagiert darauf sehr schnell. Und deswegen bleiben wir da drin. Und die Kürze, mit der wir unsere Aufmerksamkeit auf eine Aufgabe, auf eine Handlung dann damit verbinden, die wird sehr kurz dadurch. Und es ist schon tatsächlich so, dass Personen dann doch dazu neigen, generell eine sehr starke Frequenz von neuen Informationen immer zu erwarten. Und eine große Tiefe der Informationsverarbeitung ist da nicht mehr möglich. Ja, das ist tatsächlich. Es gibt diese verschiedenen Aspekte, sowohl Positives als auch Negatives ist damit verbunden. Ja, auf jeden Fall.
Würden Sie jetzt aus Ihrer Forschung heraus mit allem Ihren Wissen, was Sie da zusammengetragen haben, sagen, es ist eigentlich doch eher empfehlenswerter, Multitasking eher zu meiden, als mich immer in diese Situation reinzustürzen?
Ja, also das ist auch wieder eine sehr spannende und knifflige Frage. Ja? Können wir das überhaupt? Ja? Mhm. Und auch von der Situation abhängig und von den Personen abhängig. Also wenn wir im beruflichen Kontext das betrachten und auch bei Dingen, die für uns wichtig sind, dann ist es sicherlich besser, dass wir Multitasking versuchen zu reduzieren. Mhm. Das können wir schon durch einfache Dinge machen. Im beruflichen Kontext gibt es die Möglichkeit, das entweder aktiv zu unterdrücken, wenn wir zum Beispiel das E-Mail-Alerting-System ausmacht oder sich bestimmte Zeiten dafür einräumt, am Morgen und am Abend, zum Beispiel am Ende des Arbeitstages oder am Beginn des Arbeitstages. Man kann auch das passiv machen, indem man einfach seine Kollegin bittet, nein, also in diesen Zeiten bitte nicht unterbrechen. Diese Möglichkeit gibt es auch und das wird dann ferngehalten. Ja? Es gibt auch natürlich die Möglichkeit der Routinenbildung, das ist auch ein bisschen Übung und Routinenbildung ist da schon auch hilfreich. Aber die Frage war ja, sollten wir es lieber meiden, wenn es möglich ist, dann ist es besser, denke ich, wenn man sich auf eine Aufgabe konzentrieren und fokussieren kann. Wenn es nicht möglich ist, dann ist es auch, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man sich vor Augen hält, dass die Schwierigkeiten, die ich empfinde dabei, die sind einfach völlig normal und ich kann dafür nicht. Es ist auch nicht meine geminderte Leistungsfähigkeit, die dann dazu führt, dass ich damit nicht zurechtkomme. Das geht allen Personen so und ich muss in der Situation jetzt damit umgehen, dass ich entweder das eine nach dem anderen mache oder auch ein bisschen die Dinge ein bisschen länger brauchen und ein bisschen fehlerhafter sind. Das ist für mich wichtig auch zu wissen, denn in Untersuchungen gibt es auch die Befundlage, dass Personen, wenn sie unterbrochen werden im beruflichen Kontext, dass die versuchen dann aufgrund der Unterbrechung wieder schneller zur anderen Aufgabe zurückzukehren und mit verstärkter Arbeitsintensität das machen. Das führt aber dennoch dazu, dass die unterbrochene Aufgabe länger braucht. Wir brauchen immer länger, um wieder zu einer Aufgabe zurückzukehren. Und da ist es halt dann eben ganz klar wichtig, dass man für diese Unterbrechung einfach mehr Zeit einplant und auch das Verständnis dafür da ist, dass wir da nicht so leistungsfähig sind. Ja.
Finde ich ein sehr schönes Schlusswort, das Verständnis dafür zu haben. Ich glaube, das ist sehr wichtig in unserer Gesellschaft vielleicht, auch in unserem Arbeitsalltag. A, dass und Leute sehr unterschiedlich sein können, wie sie damit umgehen, ob sie damit umgehen können, was das mit ihnen macht. Und B, einfach ein bisschen netter vielleicht zueinander auch manchmal zu sein. Das habe ich jetzt irgendwie mitgenommen. Herr Schubert, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gern.
Zu Gast in den Wissenswerten der Psychologe Professor Dr. Thorsten Schubert von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Unser Thema war, wenn Aufgaben konkurrieren, was das Gehirn beim Multitasking wirklich tut. Und das hat sich gezeigt. Unser Gehirn arbeitet schnell, flexibel, priorisierend, aber eben seriell und nicht wirklich gleichzeitig. Vielleicht ist das ja dann doch eine Einladung, Arbeit, Schule und digitale Räume zu gestalten, weg von permanenter Unterbrechung hin zu Bedingungen, unter denen Aufmerksamkeit möglich ist. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.